Herzlich willkommen zu Mind Matters, dein Podcast für die kleinen und großen Herausforderungen des Alltags mit klaren Antworten aus der Wissenschaft und Tipps, die dein Leben leichter machen. Schön, dass du wieder da bist und willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um etwas, das uns alle betrifft und zwar jeden Tag. Es geht darum, wie wir denken. Nicht ob, sondern wie. Denn unser Gehirn hat so seine Eigenheiten und eine große Vorliebe dafür, Energie zu sparen. Es entscheidet oft schneller, als wir überhaupt merken. Und genau das führt dazu, dass wir manchmal ganz schön daneben liegen, ohne es zu merken. Was hat das alles mit einem Tennisschläger zu tun? Und was passiert eigentlich, wenn wir sofort eine Antwort im Kopf haben, die sich richtig anfühlt, aber einen kleinen Haken hat? Wir tauchen heute in die spannende Welt des Denkens ein. Du wirst erfahren, warum wir uns in bestimmten Situationen so sicher fühlen, obwohl wir gerade in eine Denkfalle getappt sind. Wir sprechen über schnelle Reaktionen, langsames Nachdenken, mentale Abkürzungen und darüber, wie wir im Job, in Meetings oder im Team oft ganz automatisch urteilen, manchmal zu vorschnell. Und das Beste, es geht nicht darum, sich intelligenter zu verhalten, sondern bewusster. Denn wer versteht, wie das eigene Denken funktioniert, trifft eben bessere Entscheidungen. Klingt interessant? Dann bleib dran und bring ein bisschen Neugier mit. Los geht's! Also, wenn wir über schnelles und langsames Denken sprechen, dann kommen wir an einem Namen ganz sicher nicht vorbei, und zwar Daniel Kahneman. Ein Mensch, der unser Verständnis von Denken, Entscheiden und Urteilen im Alltag, aber auch in der Wissenschaft, komplett auf den Kopf gestellt hat. Kahneman ist kein klassischer Wirtschaftsprofessor und auch kein Zahlenphysiker oder rein Theoretiker. Nee, der ist Psychologe. Und das ist schon mal bemerkenswert, denn Psychologinnen gewinnen nicht oft den Wirtschaftsnobelpreis. Er hat ihn trotzdem bekommen, weil er zusammen mit seinem Kollegen Amos Tversky etwas herausgefunden hat, das extrem relevant ist. Menschen entscheiden nicht logisch oder besser gesagt nicht immer und nicht so, wie es in die klassische Ökonomie lange dachte. Denn jahrzehntelang war die Annahme ziemlich fest verankert, der Mensch sei ein rationales Wesen, Homo economicus. Wenn wir Informationen bekommen, wägen wir sie nüchtern ab, rechnen Risiken durch, vergleichen Alternativen und entscheiden dann logisch. Soweit die Theorie. Kahneman und Tversky haben gesagt, Moment mal, das stimmt eigentlich nicht. Menschen denken oft gar nicht logisch, sondern orientieren sich an Mustern, an Geschichten, an dem, was sie gerade im Kopf haben oder was sich irgendwie stimmig anfühlt. Und das ist kein persönlicher Makel, das ist menschlich, das ist unser Gehirn. Sie haben dafür ein Denkmodell entworfen, das ganz einfach klingt, aber unglaublich tiefgreifend ist. System 1 und System 2. Stell dir das mal wie zwei Modi deines Denkens vor, zwei Arten, wie dein Gehirn arbeitet. Es gibt also System 1, das ist dein Autopilot. Es ist schnell, effizient, läuft unter der Oberfläche. Es trifft in Sekundenbruchteilen Entscheidungen, erkennt Muster, schätzt Situationen ein und du brauchst es, um überhaupt durch den Alltag zu kommen. Wenn du eine Tür aufmachst, ein Gesicht erkennst, eine intuitive Antwort gibst, dann ist es System 1. Es ist reflexhaft, mühelos, immer bereit und es fühlt sich richtig an. Und dann gibt es System 2, das langsame Denken. Das ist der Teil deines Gehirns, der anfängt zu grübeln, der prüft, ob etwas wirklich stimmt, der nachrechnet, analysiert, abwägt. System 2 ist super anstrengend und es braucht Energie, richtig mentale Kraft. Es fühlt sich eben nicht leicht und angenehm an. Und deswegen brauchen wir auch ein bisschen mehr Kontrolle und ein bisschen mehr Entscheidung, um dieses System einzuschätzen, weil es eben Energie kostet. Und jetzt kommt das Ball- und Schlägerrätsel, ein bekanntes Beispiel eben für System 1 und 2. Hör mal gut zu. Ein Schläger und ein Ball kosten zusammen 1,10 Euro. Der Schläger kostet 1 Euro mehr als der Ball. Die Frage ist, wie viel kostet der Ball? Wenn du wie die meisten Menschen denkst, dann sagst du sofort, das ist doch klar, 10 Cent. Das ist System 1. Und diese Antwort kommt eben spontan, aber ist leider falsch. Sie stammt aus System 1, dem schnellen Denken. Wenn du jetzt selbst die richtige Lösung finden möchtest, dann setz mal kurz den Podcast auf Pause und denk drüber nach. Lass System 2 die richtige Antwort finden. Und die richtige Antwort ist, dass der Ball kostet 5 Cent. Der Schläger kostet 1,05 Euro, weil das ja zusammen ergibt 1,10 Euro. Der Schläger ist damit 1 Euro teurer als der Ball. Dieses Rätsel zeigt, wie leicht uns System 1 in die Irre führt und wie wichtig es ist, System 2, das langsame, prüfende Denken, zu aktivieren, um solche Denkfehler zu vermeiden. Sondern die schlechte Nachricht ist, dass unser Gehirn liebt System 1. Nicht, weil es besser wäre, sondern weil es weniger Aufwand bedeutet. Energie sparen, schnelle Entscheidungen, das ist evolutionär sinnvoll. Aber es macht uns anfällig für Fehler, für Denkabkürzungen, für Situationen, in denen wir glauben, klug entschieden zu haben, aber in Wahrheit nur einer gefühlten Wahrheit gefolgt sind. Kahneman hat das über viele Jahre hinweg erforscht, in unzähligen Studien, Experimenten, Alltagssituationen. Und er hat immer wieder gesehen, Menschen sind nicht irrational im Sinne von dumm oder unfähig, sondern im Sinne von vorhersagbar fehleranfällig. Wir tappen oft in die gleichen Fallen. Wir überschätzen Wahrscheinlichkeiten, vertrauen auf unsere Intuition, auch dort, wo sie uns nicht hilft. Und wir lassen uns von Eindrücken leiten, die mit der Sache selbst wenig zu tun haben. Und was ich an Kahnemans Arbeit besonders spannend finde, ist, dass er zeigt, diese Denkfehler nicht, um uns zu kritisieren, sondern um uns zu sensibilisieren. Denn wenn wir wissen, wie unser Denken funktioniert, also wie wir denken, dann können wir auch anfangen, bewusster damit umzugehen. Hier geht es natürlich nicht darum, dass wir lernen, perfekt zu denken oder dass wir auf dieses Ziel kommen, dass wir wirklich nur rational denken. Das ist nicht möglich. Es geht darum, dass wir lernen, besser einzuschätzen, wann wir unserem Bauchgefühl vertrauen können. Und wann wir besser innehalten, durchatmen und System 2 aktivieren sollten. Kahneman selbst sagt übrigens, dass auch er trotz all seines Wissens immer wieder auf System 1 hereinfällt. Und das macht seine Erkenntnisse so menschlich, finde ich. Denn es geht eben nicht darum, System 1 abzuschalten. Es geht gar nicht. Aber es geht darum, bewusster zu bemerken, wann unser schnelles Denken übernimmt und uns vielleicht gerade in die Irre führt. So, und damit kommen wir zu dem Teil, wo es wirklich alltagsrelevant wird, nämlich, was macht unser Gehirn, wenn es mit wenig Zeit und vielen Entscheidungen klarkommen muss? Wie hilft es sich mit Abkürzungen und wo liegen da die Risiken? Genau das schauen wir uns jetzt an. Man nennt es Heuristiken und was sie in unserem Arbeitsalltag anrichten können. Okay, wir wissen jetzt, unser Gehirn hat diesen eingebauten Energiesparmodus, das schnelle Denken, das System 1. Und um mit dem Flut an Informationen im Alltag überhaupt klarzukommen, dann greift es zu einer Art Trickkiste, könnte man sagen. Und diese Trickkiste nennen wir auch Heuristiken. Das Wort klingt erstmal trocken, vielleicht sogar ein bisschen nach Matheunterricht, aber was dahinter steckt, ist wirklich super spannend und total lebensnah. Heuristiken sind so mentale Abkürzungen, zu Shortcuts. Das sind Strategien, mit denen wir eben schnell Entscheidungen treffen können, ohne alles gründlich zu analysieren. Die Zeit haben wir meistens gar nicht. Die funktionieren oft ziemlich gut, sonst hätten sie sich nicht evolutionär durchgesetzt. Aber im beruflichen Alltag können sie eben auch dazu führen, dass wir falsch urteilen oder voreilig handeln oder sogar Fehleinschätzungen treffen, ohne es zu merken. Ich gebe dir mal ein Beispiel, ganz klassisch. Du sitzt in einem Meeting, jemand bringt eine Idee ein, sagen wir mal eine neue Vorgehensweise für ein Projekt. Du hörst die Idee und irgendwie klingt das spontan, kompliziert, unübersichtlich, vielleicht auch ein bisschen unbequem. Und dein erster Gedanke ist, ach nee, das wird eh nicht so klappen. Zack, Entscheidung getroffen, bevor du die Idee richtig geprüft hast. Das nennt man ein Verfügbarkeitsheuristik. Unser Gehirn greift auf das zurück, was gerade leicht zugänglich ist. Vielleicht hattest du vor kurzem ein ähnliches Projekt, das schief ging, oder du erinnerst dich an Stress mit einem komplexen Prozess. Also wirkt die neue Idee spontan riskant, obwohl du sie sachlich gar nicht durchgedacht hast. Oder nehmen wir ein Beispiel für eine andere Heuristik, nennt man ein Ankerheuristik. Das ist ein echtes Highlight in Gehaltsverhandlungen. Das funktioniert so, die erste Zahl, die im Raum steht, setzt einen mentalen Anker für das weitere Gespräch. Also, wenn dein Gegenüber sagt, also, ich dachte an 45.000 Euro, ist diese Zahl plötzlich der Maßstab, egal wie realistisch oder unrealistisch sie jetzt ist. Selbst wenn du vorher an 50.000 gedacht hast, beeinflusst dieser Anker dein Gefühl dafür, was fair ist. Das wird natürlich sehr benutzt in Verhandlungsstrategie. Und das passiert auch im Projektmanagement. Wenn der erste Entwurf für deinen Zeitplan 6 Wochen war, ist das für alle plötzlich die Referenz. Selbst wenn später klar wird, dass es eigentlich realistischer wäre mit 8 oder 10 Wochen, dann bleibt man bei dieser ersten Anker. Ein dritte Heuristik, was auch sehr häufig vorkommt, nennt man ein Repräsentativitätsheuristik und der ist auch wirklich auch sehr präsent im Alltag, beruflich oder privat. Hier geht es darum, dass unser Gehirn liebt Muster. Es will Dinge schnell einordnen, also in Kisten einordnen, in Ordnern sortieren. Wenn jemand ruhig spricht, sehr sachlich auftritt, vielleicht eine Brille trägt, dann denken wir, typisch IT. Wenn jemand extrovertiert ist, humorvoll, locker, dann klingt das für uns sofort nach Marketing. Wir sortieren Menschen super schnell in diesen Schubladen, nicht aus böser Absicht, sondern weil unser Denken so funktioniert. Das ist natürlich sinnvoll aus der Evolution gesehen, dass wir ganz schnell entscheiden können, okay, ein Tier, 4 Beine, sagt wow, wow, muss ich mich so verhalten, das geht in Schubladen Hund rein und es hat ähnliche Merkmale mit einer Löwe, aber dafür habe ich eine andere Schubladen und muss mich dementsprechend auch anders verhalten. Aber dadurch verpassen wir oft, was die Person wirklich kann oder wie sie abseits der äußeren Merkmale trägt. Also kann auch sehr schnell zu Vorurteilen und sogar Diskriminierung führen. Wir halten fest, diese Heuristiken sind total normal. Wir alle machen das und zwar jeden Tag. Wenn wir Bewerbungen lesen, wenn wir Meetings moderieren, wenn wir spontan auf Vorschläge reagieren. Wir haben Erfahrungswerte, wir haben Erwartungen, wir haben Routinen und das Gehirn versucht, alles möglichst effizient zu verarbeiten. Und weißt du was? In vielen Situationen ist das auch völlig okay. Wenn ich zum Beispiel jeden Tag mit den gleichen Tools arbeite, brauche ich nicht jedes Mal System 2 hochzufahren. Oder wenn ich eine dringende Entscheidung in einer Krisensituation treffen muss, da hilft mir mein schneller Erfahrungsmodus oft mehr als langes Grübeln. Aber Heuristiken werden dann problematisch, wenn sie uns in eine Denkautopilot versetzen und wir dann glauben, wir hätten bewusst entschieden, obwohl wir eigentlich nur schnell reagiert haben. Und du kannst dir bestimmt vorstellen, wie in Situationen, in denen Fairness, Diversität, Offenheit oder strategische Entscheidungen gefragt sind, dass das richtig schiefgehen kann. Dann entscheiden wir vielleicht nach Sympathie statt Eignung oder wir lehnen neue Ideen ab, nur weil sie uns ungewohnt erscheinen. Oder wir lassen Stimmen im Team außen vor, die nicht in unserer Erwartungsmuster passen. Heuristiken sind also keine Denkfehler im eigentlichen Sinn. Eher so etwas wie die Schnelltaste auf deiner Kaffeemaschine. Praktisch, aber nicht immer ideal, wenn es um Qualität geht. Okay, also wir haben jetzt darüber gesprochen, wie unser Gehirn Abkürzungen und Shortcuts nimmt durch diese Heuristiken. Und jetzt geht es dann einen Schritt weiter. Wir schauen uns jetzt an, was dabei rauskommt, was sehr oft danach kommt. Und dann sind eben die kognitive Verzerrungen. Und das sind eher Denkfehler, die sich nicht zufällig oder aus Dummheit einschleichen, sondern systematisch. Unser Gehirn macht sie ständig, immer wieder. Und zwar nicht, weil es nicht besser könnten, sondern weil wir uns meistens einfach machen wollen. Kognitive Verzerrungen sind wie kleine Brillen, durch die wir die Welt schauen, ohne zu merken, dass sie unsere Sichtweise verzerren. Auch hier finden wir eine lange Reihe von sogenannten kognitiven Verzerrungen, die uns wirklich sehr, sehr stark prägen, beruflich und natürlich auch privat. Ich gebe dir mal ein Beispiel, das du vielleicht kennst. Man nennt es der Halo-Effekt. Stell dir vor, du lernst eine neue Kollegin kennen. Sie wirkt super sympathisch, sie lächelt offen, sie ist eloquent, sie ist freundlich, angenehm im Gespräch und schon fast automatisch fängt dein Gehirn an, diese Sympathie auf andere Eigenschaften zu übertragen. Die ist bestimmt auch total kompetent und sie ist bestimmt auch zuverlässig und sie ist bestimmt auch teamorientiert und was dir sonst einfällt. Aber Moment mal. Woher willst du das wissen? Du hast die vielleicht gerade 5 Minuten erlebt. Und trotzdem hast du unbewusst schon ein Gesamtbild im Kopf, das eigentlich auf einem einzigen Eindruck basiert. Genau das nennt man einen Halo-Effekt. Eine auffällige Eigenschaft überstrahlt alle anderen. Im Berufsleben ist das oft ein bisschen problematisch. Etwas bei Bewerbungsgesprächen. Da beeinflusst Sympathie manchmal mehr als Qualifikation. Wir sehen das natürlich auch im Schulsystem oder bei Leistungsbeurteilung generell. Wenn jemand charismatisch auftritt, werden oft auch seine Ergebnisse positiver wahrgenommen, selbst wenn sie objektiv gesehen nicht besser sind. Das Gegenteil gibt es übrigens auch, der sogenannten Horn-Effekt. Da wirft eine negative Eigenschaft, zum Beispiel ein schroffer Tonfall oder Unsicherheit oder ein Akzent in der Präsentation oder in einer Vorstellung, gleich einen Schatten auf alles andere. Und plötzlich trauen wir der Person weniger zu, als eigentlich gerechtfertigt wäre. Unter uns, ich nutze das natürlich voll aus zu meinem Vorteil. Mir ist es schon klar, dass wenn ich einen Vortrag gebe und ich irgendwie da am Anfang reinbringe, dass ich aus Dänemark komme, dann passiert in ganz vielen deutschen Köpfen einen sogenannten Halo-Effekt. Oh, Dänemark, Skandinavien. Und dann wird Folgendes passieren. Dann kriege ich sofort diesen Halo-Effekt zu spüren. Dann denken die Zuhörer, ich bin ein Familienmensch, ich bin super glücklich, ich habe ein perfektes Schulsystem hinter mir, ich mag Zimtschnecken, ich gehe gerne Winterbaden, ich habe ganz tolle Kinder, ich habe absolute Gleichberechtigung in alle meine Beziehungen und was man so sonst mit Skandinavien verbindet. Also Skandinavien hat diesen Heiligenschein um sich herum, besonders in Deutschland, dass man denkt, alles was skandinavisch ist, ist einfach strahlend und perfekt. Und ich muss dir was verraten, es ist nicht ganz so. Okay, aber Halo-Effekt zu meinem Vorteil, also bleibt unter uns. Ein anderes starkes Beispiel für eine kognitive Verzerrung und vielleicht die bekannteste ist die Bestätigungsfehler. Der funktioniert so hier. Wir haben eine Meinung, eine feste Überzeugung und unser Gehirn macht jetzt etwas ziemlich Schlaues oder ja, je nachdem, wie man es sieht. Es sucht sich automatisch die Informationen raus, die diese Meinung bestätigen. Und alles, was dagegen spricht, wird einfach ignoriert, abgewertet oder einfach nicht wahrgenommen. Zum Beispiel, du denkst, dass ein bestimmter Mitarbeiter ist eher konfliktscheu. Und jedes Mal, wenn er sich in eine Diskussion zurückhält, denkst du, na bitte, habe ich doch gesagt, wusste ich doch. Und wenn er sich engagiert einbringt, dann fällt dir das vielleicht gar nicht auf, weil es nicht ins Bild passt, das du ja von ihm im Kopf hast. Das Fatale an diesem Bestätigungsfehler ist, er macht uns blind für Veränderung, für Entwicklung, für Vielfalt. Im Team heißt das, wir sehen oft nur das, was wir sehen wollen und lassen andere Möglichkeiten einfach liegen. Also die werden gar nicht wahrgenommen. Und noch ein schönes Beispiel für eine kognitive Verzerrung ist der Rückschaufehler, auch Hindsight Bias genannt. Das ist dieses war ja klar Gefühl im Nachhinein. Ein Projekt scheitert und alle sagen, ja, eigentlich konnte das gar nicht gut gehen. Aber komischerweise hat das vorher niemand so deutlich gesagt. Unser Gehirn tut so, als wäre alles vorhersehbar gewesen, obwohl wir es in Wirklichkeit erst im Rückblick so sehen. Das kann dazu führen, dass wir andere im Nachhinein zu hart beurteilen oder auch uns selbst. Und es erschwert aus Fehlern ehrlich was zu lernen, weil wir glauben, wir hätten es eigentlich besser wissen müssen. So, alle diese Verzerrungen, ob Halo-Effekt, Bestätigungsfehler oder Rückschaufehler, haben eins gemeinsam, sie laufen automatisch. Sie schleichen sich ein und sie fühlen sich oft richtig an. Und das macht das alles so ein bisschen tricky. Aber, und das ist die gute Nachricht, wir können lernen, sie zu erkennen. Wir können uns darin trainieren, kurz innezuhalten, wenn wir merken, Moment, das ging jetzt schnell. Oder, das klingt mir zu vertraut. Oder, warum fällt mir eigentlich gerade nur diese eine Argument ein? Okay, wir haben jetzt ziemlich genau hingeschaut, wie unser Denken funktioniert, wie wir Abkürzungen nehmen, wo uns kognitive Verzerrungen austricksen und warum wir so oft meinen, wir entscheiden bewusst, obwohl da eigentlich mehr unser Autopilot das Steuer übernommen hat. So, die große Frage ist natürlich, was tun? Und hier kommt gleich die wiederholte beruhigende Antwort. Es geht eben nicht darum, unser schnelles Denken, also System 1, abzuschalten. Das wäre gar nicht möglich und ehrlich gesagt gar nicht so sinnvoll. Denn ohne unsere Intuition, ohne Automatismus, ohne emotionale Reaktion wären wir, naja, ziemlich überfordert im Alltag. Aber was wir tun können, und das ist fast schon eine kleine Superkraft, ist System 2 bewusst einzuladen. Und das klingt erstmal vielleicht ein bisschen unspektakulär, oder? So nach, naja, einfach ein bisschen mehr nachdenken. Aber tatsächlich steckt da ein echter Perspektivwechsel drin. Denn unser langsames Denken braucht eine Einladung. Es braucht Raum, Gelegenheit und manchmal auch einen kleinen Stups. Ein ganz einfacher und sehr wirkungsvoller Weg, genau das zu tun, ist eben Achtsamkeit. Und nein, das heißt jetzt nicht, dass du ab morgen, jeden Morgen 20 Minuten auf deinem Meditationskissen sitzen musst. Achtsamkeit im beruflichen Kontext ist etwas sehr Pragmatisches. Es heißt, den Moment bewusst wahrzunehmen. Mal kurz innehalten, sich selbst beobachten, während man denkt und merken, ah, jetzt habe ich ganz spontan geurteilt. Will ich das vielleicht nochmal prüfen? Kleines Beispiel, du hörst in einem Teammeeting einen Vorschlag, der dich so richtig nervt. Nicht, weil er inhaltlich schlecht ist, sondern weil du die Art, wie er formuliert wurde, super anstrengend findest. Achtsamkeit bedeutet in diesem Beispiel, einen kleinen Schritt zurückzutreten, innerlich, und zu fragen, worauf reagiere ich gerade wirklich? Auf die Idee? Oder auf die Person, auf meine eigene Stimmung, also dieser Metablick auf das Denken. In solchen Momenten lädst du eben System 2 ein. du nimmst dir einen Hauch mehr Zeit. Du gibst der Sache eine zweite Runde im Kopf, könnte man sagen. Du nimmst dem Autopilot für einen Moment die Kontrolle weg und setzt dich selbst wieder ans Steuer. Was auch hilft, ist das Schaffen von Reflexionsräumen, allein oder sogar im Team. Meetings, die nicht nur Entscheidungen bringen sollen, sondern Fragen stellen dürfen. Teams, in denen es okay ist zu sagen, können wir das nochmal von einer anderen Seite beobachten oder betrachten? Oder was spricht eigentlich gegen unsere Lieblingslösung? Klingt banal, ist es auch, aber auch total effektiv. Denn System 2 mag keine Eile. Es braucht genau das. Zeit, Raum und Erlaubnis zum Nachdenken. Auch Checklisten oder strukturierte Entscheidungsprozesse können helfen, nicht weil sie besonders kreativ wirken, sondern weil die Denkfehler verhindern. Wenn du zum Beispiel vor jeder Projektentscheidung ein paar feste Fragen stellst, wie: Welche Annahme treffen wir gerade? Welche Alternativen haben wir nicht ernsthaft geprüft? Wer wurde in die Entscheidung nicht einbezogen? Dann zwingst du dein System 2 dazu, mal kurz zu arbeiten, und oft reicht das schon. Und noch was ganz Menschliches, eben Feedback. Es ist oft schwer, die eigenen Denkfehler zu erkennen, weil sie sich von innen so logisch anfühlen. Und deshalb hilft es natürlich enorm, sich regelmäßig mit anderen auszutauschen. Nicht nur über was wir denken, sondern auch wie. Zum Beispiel, wie bist du zu deiner Entscheidung gekommen? Oder was hast du anders gesehen als ich? Diese Art von Metadenken, also über das Denken nachzudenken, ist wirklich echtes System 2 Training. So, wir sind jetzt wieder am Ende angekommen oder vielleicht besser gesagt an einem neuen Anfang. Denn wenn wir uns einmal bewusst gemacht haben, wie unser Denken wirklich funktioniert, dann verändert sich wirklich was. Nicht unbedingt alles auf einmal, aber Stück für Stück. Wir merken zum Beispiel, wie oft wir auf Autopilot sind. Wie oft wir glauben, neutral zu urteilen und dabei folgt unser Gehirn nur alten Mustern. Wie sehr unsere Wahrnehmung von Menschen, Situationen oder Risiken durch diese unsichtbaren Denkfilter geprägt ist. Aber wir haben auch gesehen, das ist kein Drama, das ist menschlich. Und vor allem, es ist veränderbar. Und ja, es braucht Übung. Es braucht vielleicht auch Mut, sich selbst zu hinterfragen. Aber es lohnt sich, denn wer System 2 Raum gibt, trifft meist klarere, gerechtere und durchdachtere Entscheidungen. Und das merken auch andere. Und vielleicht ist das die wichtigste Erkenntnis aus allem, was wir heute besprochen haben. Bewusstes Denken ist keine Technik, es ist eine Haltung. Eine Haltung der Offenheit, der Reflexion, der Bereitschaft, sich selbst zu überraschen. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, mal genauer hinzuhören, wenn dein Gehirn sofort weiß, was Sache ist, dann hast du heute schon den ersten Schritt gemacht. Danke, dass du dabei warst. Danke, dass du deinem Denken Aufmerksamkeit geschenkt hast. Und vielleicht, wer weiß, erinnerst du dich beim nächsten War doch klar Moment kurz an Kahneman und gibst deinem System 2 eine kleine Bühne. Denk dran, Mind Matters, und bis zum nächsten Mal.